Wir suchen ja immer eine Organisation, die einmal zu unseren Werten passt, aber noch viel mehr zu unserer Haltung. Und zum Teil verkindlichen wir uns alle etwas in den Organisationen. So die Idee, da ist ein System, das gibt vor, wie ich zu funktionieren habe, und ich versuche jetzt gut da drin zu sein, dieses System zu bedienen. Wir sind also sehr mehr Systembediener und sind aber trotzdem noch in so Ohnmachtsgefühlen. Ja, und daher kommt ja auch dieses keine Zeit haben und sich gegen das System wehren und so da noch gebunden sein.
Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller.
Grundthema ist ja Haltung, ja, wo Führungslogiken und so weiter, ne, Entwicklung von Organisation. Aber dann sehe ich es genauso wie ihr, der entscheidende Faktor ist das Fühlen, nicht die Emotion. Das hängt aber ein bisschen vom Framing ab. Was ist ein Gefühl, was ist eine Emotion? Und da bin ich also ein bisschen mit Lisa Feldman Barrett unterwegs. Gefühle sind Konstruktion. Emotion ist erstmal nur Energie, ein Wahrnehmungsangebot. Aber wie du Bedeutung aus emotionaler Energie konstruierst, ja, das hängt von deiner Haltung ab. Und je erweiterter deine Haltung, je komplexitätsfähiger deine Haltung, desto eher kannst du emotionale Energie sinngebend benutzen oder auch für dich konstruieren und bist nicht so, in so Aufgeregtheiten. Das darf doch alles nicht wahr sein. Ja, sondern sagst, ah, ja, okay, es war, machen wir mal was draus. Ja, und da rede ich sehr gerne drüber. Auch weil wir gerade das Buch schreiben, weil wir in so einem Forschungsprozess sind, weil wir damit ja auch immer, also jeder, der ein Buch schreibt, weiß, zum Teil schreibst du es für dich selbst, ja, weil du es selbst verstehen willst. Ne? Und weil du so viel recherchieren musst, dass du denkst, oh, da haben wir noch übersehen, ja. Und weil wir auch in der Community da einiges machen und weil ich auch glaube, es ist ich sag mal, so eine Art Missverständnis, emotionales und sachliches trennen zu wollen. Ja. Und dass sozusagen auch neuere Gehirnforschung, neuere Wissenschaft, auch hier Maren Urmer mit ihrem radikal emotional, das geht ja alles in die Richtung, dass an sich da zwei Weisheitsquellen zusammenkommen können. Und wie sie zusammenkommen, ist eben so, wie wir das framen, das Fühlen, weil das ist sozusagen dein Zutun. Ja, also was mache ich aus der Erregung, die mir irgendeine Emotion gibt? Wie übersetze ich das und wie verändert sich das vielleicht auch mit der Haltung? Ja, warum wirst du sprachfähiger, auch was Gefühle angeht?
Martin, was mich total interessiert ist, was du und wie du Haltung und Haltungen zum einen unterscheidest und zum anderen als welches Mittel und Werkzeug ansiehst.
Ja, Haltung ist ja ein ganz spannendes Wort, was ja oft so damit gleichgesetzt wird, eine Meinung zu haben. Ja, aber wenn du ein Wort nicht richtig verstehst, schaust in Duden, was steht da drin? Haltung, aha, ist dein Gehirn, also wie ist deine Software, deine Grundeinstellung? Wie ist dein Verhalten, deine Haltung? Wie ist deine emotionale Einstellung? Also wie begegnest du der Welt? Und wie ist deine Verfasstheit, deine Bewusstheit? Und damit ist das an sich ein Klammerbegriff für sozusagen dein Intelligenzsystem des Denkens, des Fühlens und des Seins, also des Resonierens. Und das finde ich ist ein sehr schöner Begriff, also dass Haltung eben alles enthält, was uns Halt gibt oder wie weit wir uns selbst oder die Welt aushalten können. Und dass dieses Gefäß in uns, was unsere Haltung repräsentiert, entsprechend sich auch erweitern kann. Und das ist vielleicht so die neue Betrachtung, weil wir oft in unserer substantivierten Sprache steht ja immer, im Deutschen steht ja immer alles so in der Gegend rum, ja. Auch die Haltung wird oft so als was Statisches gesehen, dass wir das eben als was Prozesshaftes, Dynamisches sehen, weil du wirst ja nicht mit einer Haltung geboren. Kommst ja nicht auf die Welt, sagst so denke ich mir das, so fühle ich das und so bin ich jetzt mal gestimmt, ja, sondern das wird durch Kultur geprägt, durch Biografie geprägt, durch deine sozialen Systeme geprägt und ist deswegen etwas Dynamisches, was immer komplexitätsfähiger wird.
Ich habe mich noch gefragt, welche Rolle Werte dabei spielen.
Ja, das ist ja spannend, weil ich ja ursprünglich von den Werten komme. Also wir arbeiten ja viel mit Unternehmen und haben die beraten mit Strategie, Wie erzählst du, wer du bist? So, wie findest du deine Identität? Damals auch sehr viel über Design noch gemacht und dann kamen die Inhalte immer mehr in den Schwerpunkt. Und dann haben wir gemerkt, naja, nur so alles hinschreiben ist das eine, aber was sind denn die emotionalen Gemeinsamkeiten? Was ist euch denn wertvoll als Organisation? Und das Interessante ist ja, wenn du mit unterschiedlichen Organisationen zu tun hast und mit einer ähnlichen Fragestellung kommst, dann merkst du plötzlich, guck mal, die einen sind so, die anderen sind so und die anderen sind so. Die einen haben gesagt, und das war so das ultimative Wach-auf-Statement für mich, wir haben heute nicht viel Zeit, heute Nachmittag müssen die Werte feststehen in so einem Workshop, ne? Dann drucken wir die aus, hängen die an die Wand und dann haben sich alle dran zu halten. Und das ist immer eine spannende Idee. Ne? Die anderen haben gesagt, ah, da müssen wir schönes Marketing machen, unsere Farben schön auswählen und dann haben wir tolle Werte. Und andere haben gesagt, nee, lass uns doch mal gucken, wie die lebendig werden und wie können wir vielleicht unsere Darstellung, unsere Kultur nach innen und nach außen so ausrichten, dass die mehr in Wirkung kommen. Und da hast du gemerkt, ach schau mal, hinter der Arbeit mit Wertung liegt eine unterschiedliche Haltung, die unterschiedlich komplex ist, die unterschiedlich besprechbar ist und die andere Wirklichkeiten umfängt oder umfasst. Während der eine nur so diese Gehorsamkeitsstrukturen sieht, Werte an die Wand, der nächste so was Funktionales sieht, ja, dann sind wir besser als die anderen, weil da was Schönes dran steht, der nächste irgendwie Menschen damit empowern wollte, haben die anderen vielleicht gesehen, du, das ist ein emotionales, kulturelles Thema, da brauchen wir längere Prozesse, damit das auch wirklich lebendig wird, ja. Und da kannst du sehen, das ist eine andere Haltung den Werten gegenüber. Und wie man mit Werten umgeht.
Du hast ja jetzt gerade gesagt, dass du in Organisationen auch eine unterschiedliche Haltung festgestellt hast. Das würde ja bedeuten, dass quasi in einer Organisation eine ähnliche Haltung existiert. Verstehe ich das richtig?
Ja, es gibt, sag mal, du kannst an der Art und Weise erkennen, wie geführt wird. Ja, und zumindest jetzt aber mal aufs Top-Management, ja. Und da kannst du sagen, da gibt es die selbstorientierten Organisationen, wo der Patriarch sind oft Männer, ne, kann aber auch eine Frau sein, dann durchregiert. Ja, und neulich war ich auch in einer Organisation, da hatte der Patriarch noch so ein Podest, ja, von dem aus herunter auf die Mitarbeitenden geschaut wird und die dann meist zusammengefaltet wurden. Und da sagt immer alle, oh, wenn der über den Flur geht, ja, dann haben alle Angst. Ne? Und dann gibt es diese Organisationen, die mehr so wie im Militär funktionieren, ganz durchhierarchisiert, ja, wo viel Positionsmacht wichtig ist und so weiter. Und die üblichen Organisationen haben halt so die Haltung schon ein bisschen komplexer. Wir messen alles durch, wir machen KPIs, wir machen Strukturen und Prozesse, ne? Und daran kannst du schon erkennen, in welcher Haltung eine Organisation ist. Und du merkst das an der Sprache. Also typisch für so eine Positionsmachtorganisation ist, dafür bin ich nicht zuständig. Also wo man sich so wegigelt, ne, so ich mache hier nur das, nur die Aufgaben, die für mich sind. Diese rationalistisch-funktionalen Organisationen, die erkennst du immer dem einen großen Satz, wir haben keine Zeit. Ja, weil die so effizienzstrukturiert sind, dass die nie effizient genug sind. Also verdichten, verdichten, verdichten die Zeit, so lange bis die Zeit hart ist und die alle das Gefühl haben, wir haben sie nicht mehr. Ne? Ist ja ganz verrückt, ein Narrativ zu erzeugen, wo man sich gegenseitig erzählt, keine Zeit zu haben. Ist ja geradezu kafkaesk. Ja? Oder denkst, wieso? Der Tag hat doch 24 Stunden. Was meint ihr denn damit, keine Zeit zu haben? Ja, was meinen die damit? Wir spielen das Spiel immer, wenn da ein bisschen was effizienter geworden ist und da freie Zeit ist, dann kommt wieder ein Prozess rein. Also müssen die alle zur Abgrenzung dieses Vorgangs sagen, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, damit das nicht passiert. Und dann hast du ja andere Organisationen, die sprechen anders miteinander, die haben eine andere Haltung und das viel mehr Eigenbestimmung, Eigenverantwortung, unternehmerisches Denken, mehr Rollenverantwortung, weniger Hierarchie. Und auch das kannst du an der Sprache erkennen, wie da geführt wird. Ja, und worüber die reden und wo deren Aufmerksamkeitsfokus ist und wie die ihr eigenes Identitätsbild auch beschreiben, wer sie denn nun sind. Ja. Und dann gibt es natürlich noch fortgeschrittene Organisationen, gerade im Bereich der Agilität, die gesagt haben, ach, wisst ihr, wir machen mal ganz andere Besprechbarkeitsformen. Wir machen sowas wie Daily, also wir reden jeden Tag mal zusammen, wir machen Nahtstellen, kurze Wege, um schnell Spannung ausreichend mit Kommunikation zu versorgen, damit die nicht so neurotisch in diesem System rumhängen, sondern damit wir da irgendwie merken, da ist ja Weisheit drin in diesen Spannungen. Wie kriegen wir die ins Gespräch? Und andere Organisationen haben halt so die Haltung Richtung Selbstführung, ja, wo dann sowieso nach Spannung gegangen wird und wo die Besprechbarkeit sehr hoch ist und sehr hohes Reflexionsvermögen da ist. Insofern ja, kannst du die Haltung einer Organisation schon so an einem Führungsbild erkennen, manchmal auch, wie du gebrieft wirst.
Okay.
Werbung. Stell dir vor, Martin würde deine Fragen beantworten. Im Januar hast du als Agile Soul Community Mitglied die Gelegenheit, Martin alles zu fragen, was dich interessiert. Denn wir holen Martin Permantier im Januar für ein exklusives Online-Event zu uns in die Community. Du bist noch kein Community Mitglied? Dann sicher dir jetzt 10% auf das erste Jahr unseres Agile Soul Community Abos. Den Gutscheincode und weitere Details zum Angebot findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Werbung Ende.
Hast du es auch schon mal erlebt, dass quasi so Subsysteme waren, die eigentlich vermeintlich gar nicht von der Haltung her zueinander passten? Also ich denke jetzt beispielsweise an hierarchische Systeme, dass du quasi ein sehr, sehr hierarchisches, eine sehr hierarchische Führung hast, aber die Belegschaft nicht, dass die sehr selbstorganisiert ist. Oder also gibt es das auch? Ist das machbar oder ist das möglich?
Das ist eher die Regel als die Ausnahme. Das heißt, du hast so Substrukturen oder manchmal ist so, wie sagen wir es dem Chef oder der Chefin, ja, so nach dem Motto, ja, im Hintergrund, da gibt es dann noch die Eigentümerfamilie, die sind ganz anders, die können hier nicht dran teilnehmen, ja, also die müssen dann auch noch bedient werden. Und man nennt das ja auch die Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit, dass du ja Menschen immer in verschiedenen Haltungen hast, die unterschiedlich komplexitätsfähig sind und deswegen auch andere Führungslogiken vielleicht bevorzugen. Das ist an sich gar kein Problem, solange du die richtige Haltung für die richtige Rolle hast. Willst du jetzt jemanden haben, der ein agiles Unternehmen aufbauen soll, der ist aber ein Schwarz-Weiß-Denker oder Denkerin, ja, dann sagst du, passt vielleicht nicht, ne? Und da ist vielleicht auch die Dilemmasituation, dass in ganz vielen Organisationen wir natürlich in anderen Denkformen gewachsen sind, sprich hierarchisch, Positionsmacht, Strukturen, Effizienz getrieben und jetzt mit neuen Kulturformen kommen, die von der Top-Führung oder den Führungskräften nicht getragen wird, weil sie das nicht verstehen und das in sich noch nicht so finden können, was es eben heißt, offen zu reden, offen mit Fehlern und Irrtümern oder erwarteten Ergebnissen umzugehen. Und insofern ist diese Dilemmasituation von Subsystemen eher die Regel als die Ausnahme.
Jetzt haben wir ja alle irgendwie so unsere eigenen Prägungen und bringen so unsere eigenen Werte mit auf die Arbeit. Wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, mit den eigenen Werten, also wie finde ich denn raus in einer Gruppe, die jetzt vielleicht sehr divers ist und auch sehr unterschiedliche Werte im Individuum mitbringen, welche Werte für die Organisation brauchbar sind?
Ja, die Werte, das ist ja erstmal, das kannst du ja aushandeln, ne? Und es ist, glaube ich, auch gar nicht so wichtig, welcher das nun ganz genau ist, sondern ob nun Offenheit, Toleranz oder Fortschrittsorientierung, Wachstum, ja, das sind ja eher Bedürfnisbereiche, die damit adressiert werden. Die Frage ist immer, wie sie in Sprache kommen. Und da wird spannend, ob du da eben so merkst, oh, das entspricht mir hier. Ja, nicht nur welche Werte die haben, sondern wie wir damit umgehen und wie ich darauf referenzieren kann. Darf ich zum Beispiel sagen, liebe Führung, ich spüre da Inkohärenzen von eurem Verhalten zu unseren Werten, ja, und dann heißt es ja schon so, oh nö, die halten sich da nicht dran, ne? Das steht nur am Papier, dann weißt du, okay, passt nicht. Und wir suchen ja immer eine Organisation, die einmal zu unseren Werten passt, aber noch viel mehr zu unserer Haltung. Und zum Teil verkindlichen wir uns alle etwas in den Organisationen. Das heißt, du sagst, naja, also nach meiner Vernunft, nach meinem Fühlen, nach meiner inneren Weisheit hätte ich hier dies und jenes zu beobachten und zu bemerken. Aber das will ja keiner hören, keiner sehen oder das geht ja nicht, das darf man nicht. Also in dieser In dieser Spannung sind ganz viele Mitarbeitenden und wenn die zu groß wird, dann sagst du, nee, ich suche mir was anderes. Und zugleich ist diese Spannung ja das große Wachstumspotenzial. Wenn du dir vor Augen führst, an sich könnten die Leute mehr Verantwortung übernehmen, mehr Entscheidungen treffen, mehr ihre Werte einbringen und ihre eigenen Gedanken. Aber du musst vielleicht ein bisschen von den rigiden Strukturen von Positionsmacht und vorgegebenen Verfahrensweisen abrücken. Und deswegen gibt es ja so intelligente, neuere Systeme wie die Agilität, wo du ja darauf ganz gut eingehen kannst.
Du hast eben von Komplexitätsfähigkeiten gesprochen und dass die unterschiedlich sind in den Haltungen. Könntest du das noch ein bisschen ausführen?
Na, wir können es ja so gut an der eigenen Biografie erkennen. Wenn du so überlegst, na, wie habe ich denn meine Haltung entwickelt? Ne? Dann ist das ja erstmal interessant, dass die Haltung oder diese Sinngebung, das kommt ja auch aus der Ich-Entwicklung, diese Idee gar nicht mit der Geburt anfängt. Ja, da hast du keine Haltung, ja? Sondern in dem Moment, wo du Ich sagen kannst. Also, dein Ich ist ja sowieso jünger als dein Körper. Ja, und so richtig erinnern tust du dich ja auch erst so, ja, manche 5, 6, 7 oder so, da fängt das ja so an. Ja, so bist du sowieso jünger als dein Körper. Und am Anfang, wer so 3, 4, 5-jährige Kinder hat, weiß, die Haltung ist so von mir ausgehend, ich habe recht, meine Bedürfnisse jetzt, also es gibt nur das Ich und meine Bedürfnisse, niedrige Komplexität. Ja, und eher Macht- und Ohnmachtsdenken, fragst du so Dreijährige, na, wer ist denn der Stärkste von euch? Dann sagen die, ich. Und später wissen die so, nee, der Horst ist stärker als ich oder so. Ne? Also Undifferenziertheit, ganz einfaches Denken. Was wir erleben, wenn wir zum Beispiel wieder wie zum Kind werden, also Scheuklappen haben, außer uns sein, wenn wir in der Wut sind, dann sind wir wieder in dieser Haltung, die eben nur einen Standpunkt kennt. Und dann kommen wir ja sozusagen mit 6, 7 oder so in diese Kulturprägephase, wenn wir das Wort wir verstehen. Wenn wir verstehen, wenn ich dazugehören will, dann muss ich mich der äußeren Autorität der Kultur unterwerfen und das tun, was man so macht, was man so sagt, sich so anziehen, sich so verhalten, sich so essen. Und je nach Kultur kriegst du halt deine erste Gehirnwäsche, ja, wirst dein Gehirn eingetaucht. So, Martin, du darfst Deutsch denken, ja, und jemand anders, ja, du darfst so denken und du kriegst dann diese Werte, jene Werte, diese Religion, ein Gott, einen dreifaltigen Gott, 100 Götter. Irgendwas wird dir halt von außen gesagt, wie es zu sein hat. Und das ist erstmal identitätsprägend und das ist aber eher noch dieses Schwarz-Weiß-Denken, unreflektiert. Das ist richtig, das ist falsch, das ist unser Wir, das ist ein anderes Wir. Ne? Früher war diese Komplexität vollkommen ausreichend, da war es ein guter Untertan. Ja, schaust du dir solche Kulturen an, sehen immer alle Menschen gleich aus, haben die gleichen Klamotten an, tun das Gleiche, sagen das Gleiche. Ja, so eine Mannsprache. Ne? Und dann finde ich auch mal schön, weil es ja über Sprache geht, guck dir mal Poesiealbum an. Ja, dann merkst du so, ah ja, okay, ich mache so eine Sprache, ich wiederhole einfach nur was. In allen vier Ecken soll Liebe drinstecken, dann schreibt man das da rein und so. Ne? Und der Unterschied zur nächsten Erweiterung und Komplexitätsfähigkeit der Haltung ist dann das, was man in der Psychologie das psychologische Ich nennt oder die dritte Perspektive, dass du deine Gedanken anfängst zu sehen. Also, dass du siehst, dass du denkst. Ja, und die so betrachtest. Und das zeigt sich unter anderem daran, wenn du anfängst, Tagebuch zu führen. Heute habe ich daran gedacht, ich wollte in die Party gehen, aber ich wurde nicht eingeladen. Ich mag Claudia, aber Gisela nicht. Ja, wo du also diese wertenden, bewertenden Gespräche hast, dich als Teil eines Sozialsystems anfängst zu erkennen und auch in deiner Individualität anfängst zu erkennen. Du glaubst aber in dem Zustand immer noch, naja, es ist Ursache, Wirkung, ja, also das wissenschaftliche Denken fängt an, die Lust am Lernen fängt an, aber du vergleichst und hast aber noch so ein mechanistisches Bild von der Welt. So muss das sein. Man muss hier gute Noten schreiben und am Ende eine schöne Zahl auf dem Abitur haben und dann wirst du dies, das und jenes. Also so die Idee, da ist ein System, das gibt vor, wie ich zu funktionieren habe und ich versuche jetzt gut da drin zu sein, dieses System zu bedienen. Wir sind also sehr mehr Systembediener und sind aber trotzdem noch in so Ohnmachtsgefühlen. Ja, und daher kommt ja auch dieses keine Zeit haben und sich gegen das System wehren und so da noch gebunden sein. Hast du das aber integriert und fühlst dich kompetent, ja, fühlst dich auch kompetent, dieses System, in welchem du da auch immer bist, zu haben, dann entsteht die nächste Komplexität in unserem Gehirn. Und das ist immer eine neuroplastische Umformung, weil plötzlich kommt in dein Radar, was will denn ich eigentlich? Was tut mir denn eigentlich gut? Was sind denn meine Werte? Was sind denn meine Ziele? Was ist denn so mein persönliches Etwas? Ja. Und dann fängst du an, mehr Verantwortung zu übernehmen, kommst raus aus dieser Opferhaltung und das große Narrativ ist das glücklich sein und die Freiheit von anderen. Ich mache mein Ding. Ich mache mich selbstständig. Ich gehe in Führung. Ich breche aus den Systemen aus. Ich mache was Eigenes und so weiter. Das kann unterschiedliche Formen haben, aber das Wichtige ist so dieser innere Gestaltungswille und nicht mehr so an der Welt zu leiden, weil du dich eben kompetent genug fühlst und sagst, naja gut, die Welt ist herrlich, unvollständig, die Menschen, ja, schwieriges Volk, ja, aber ich mache mein Ding. Und ich gucke, dass es mir gut geht. The pursuit of happiness, wie das in der amerikanischen Verfassung steht, glücklich sein, gut drauf sein und schöne Gefühle haben und am besten auch von außen zu stimulieren. Ist schon eine viel komplexere Welt, als das haben wir immer schon so gemacht, weil es auch die Welt des Fortschrittsglaubens ist, des Weiterkommens, wo du sagst, es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen. Ja. So dieses Let's do it, just do it, das ist so diese Welt. Und wenn du die so für dich gut erobert und erschlossen hast, dann ist ja in dieser Unterschiedsbildung, geht es mir eigentlich gut, geht es mir nicht gut, bin ich glücklich, bin ich nicht glücklich, fängt diese Perspektive an, mehr nach innen zu gehen. Und dann entsteht etwas, was man in der Psychologie die vierte Perspektive nennt. Oder in der Kybernetik die Beobachtung zweiter Ordnung. Ich fange an, den Beobachter zu beobachten. Was denkt der Martin denn so? Warum denkt der eigentlich so? Was hat denn der eigentlich für eine Kindheit gehabt? Aus welchem System kommt er? Aus welcher Kultur kommt er? Welche Muster sehe ich? Und wenn ich da so gucke, dann bemerke ich, ach, da gibt es ja nicht nur einen Martin, da gibt es ja Teilpersönlichkeiten. Der ist ja ganz anders mit seinen Kindern als im Beruf, als mit seiner Mama. Ja, der spricht ja auch anders. Na, ist ja mal interessant. Ja. Und fängst dann an, dich vielleicht für sowas zu interessieren wie die Psychologiken. Was ist eigentlich die Logik der Psyche, meiner Psyche? Dann lesen, frage ich immer ganz gerne, da lesen die Leute dann, das Kind in dir muss Heimat finden. Ja. Also, weil ich habe einen inneren Kinderanteil oder interessierst für Psychologie. Meditierst, machst irgendwas, weil du erkennst, das, was in mir stattfindet, wo du vorher sagst, das will ich mich gar nicht wissen lassen, was nach innen verweist, ist ja esoterisch, ja, oder will ich wegmachen, sagst du, nee, ich nehme jetzt alles, was in mir ist, als Teil von mir, als zu mir zugehörig und schau mir das an. Das ist eben relativierend individualistisch. Die Diversität in mir fange ich eben auch in die Welt zu projizieren. Und mir sagte mal einer ganz schön, naja, früher habe ich gedacht, die Welt ist voller Idioten. Dann habe ich mich entwickelt und die waren dann alle weg. Ja. Weil du gemerkt hast, ich habe die ja zu dem gemacht. Das ist ja mein Dazutun. Und das ist eine komplexere Weltwahrnehmung, weil du sozusagen die Regeln der Welt kennst, du kennst deine Kompetenzen, du weißt, was du willst, aber du hast Zugang zu deiner Innenwelt. Und dadurch ein ganz anderes Freiheitsgefühl und viel komplexere Möglichkeit, mit deinen Spannungen umzugehen. Ja, und das kann sich dann nochmal erweitern in das, was man systemisch autonome Haltung nennt, dass du halt diese Musterhaftigkeit immer stärker siehst und siehst, ach, guck mal, ich bin ja ein System. Während du vorher ja die Freiheit von den anderen wolltest, geht es jetzt um die Freiheit von dir selbst. Wo bin ich eigentlich das Hindernis? Ja, wo bin ich eigentlich das Problem, beziehungsweise Teile meiner Ichs, angehaltene Gefühle in meinem System? Ja, und all diese Dinge, wo du merkst, ja, die Welt ist gar nicht das Problem, die wird immer irgendwie nicht so sein, wie ich sie gerne hätte. Ja, okay. Ja, weil ich ja auch nicht so, die ist halt komplex, ne? Aber wie kann ich mit der inneren Komplexität anders umgehen, Paradoxien und Dilemmata akzeptieren und modulationsfähiger sein? Und dann bist du in einem anderen Freiheitsgrad und fängst eben auch anders drauf zu gucken, wie dein Sinngebungsprozess so ist und fängst an, den umgestalten zu können.
Also wenn ich dir so zuhöre, diese ganze Reise, das war jetzt ja im Prinzip einmal so Zeitraffer von geboren werden bis zu dem Punkt, wo du jetzt gerade angelangt bist. Ich schreibe dir das jetzt einfach mal so zu. Ob das jetzt tatsächlich so ist, weiß ich ja nicht. Ne? Aber wenn ich dir so zuhöre, könnte ich mir das vorstellen, dass es so war. Wenn du dann an diesem Punkt angelangt bist und quasi diese Musterhaftigkeit für dich siehst, deine innere Diversität verstanden hast und sagst, okay, am Ende geht es ja nur noch darum, wie kann ich eigentlich über mich selbst hinauswachsen, gucken, wo stehe ich mir selbst im Weg, dann komme ich ja zwangsläufig an die Frage, was will ich denn überhaupt? Also ich stelle immer ganz gerne unseren Gästen so die Frage, wofür stehst du eigentlich morgens auf?
Das ist ja auch interessant und das ist ja nichts, was ich mir ausgedacht habe. Also es bezieht sich auf Jane Lovinger, Robert Keegan, alle möglichen Entwicklungspsychologen, die zu ähnlichen Ergebnissen gekommen sind. Ja, also diese Komplexitätszuwachs und diese grundsätzliche Idee, dass wir uns als Erwachsene weiterentwickeln, dass wir neuroplastisch sind, ist ja auch noch gar nicht so lange bekannt. Schaust du dir aber so die Kultur an, sagen wir mal die westliche Kulturentwicklung und deren Sinngebung, sagst du ja bei den Römern, ja, Selbstorientierung, der Kaiser konnte alles entscheiden, ein Daumen hoch, ein Daumen runter, ja, hast du Leben mit entschieden. Dann hast du die feststehenden Wahrheiten gehabt, Bibelgläubigkeit und so weiter, das ist das Buch, da steht alles drin, hast du diesen Komplexitätsgrad gehabt. Dann hast du die Renaissance gehabt, die das wissenschaftliche Denken gestartet hat, das logische Denken, ja. Und das waren immer Riesenumbrüche und die Daueranhalter, bis die in Wirkung kamen, ja, und hatten aber neue Freiheitsgrade und auch neue Gestaltungsgrade, weil mit jeder Erweiterung der Haltung verändert sich das Rechtssystem, kommen neue Gesellschaftsformen, neue Kulturformen und so weiter da rein, ne? Und das ist ganz interessant, ja, wie dann das merkantile Denken aufkam mit dem Rationalismus, ja, die Buchhaltung sich entwickelt hat, die Null entdeckt wurde, ist ja auch verrückt. Man hat die Null entdeckt, ja. Man hat Plus- und Minuskonten entwickelt. Das musste alles erstmal so gemacht werden. Und der nächste Schritt war ja die Aufklärung. Also diese Idee, dass wenn du Menschen Freiheit gibst, wenn du sie befreist, wenn du sie den demokratische Strukturen gibst, wenn du ihnen Bildung gibst, dann schaffen wir eine bessere Gesellschaft. Die Vernunft, der ja, braucht die Freiheit. Und mit Vernunft und Freiheit, da können wir das hinkriegen. Ja, und dann gab es die allgemeine Schulpflicht, die wurde ja auch erst spät eingeführt. Und Demokratie, nur neue Verfassung und all diese Formen. Ne? Und dann haben wir ja gemerkt, was dann so in der Dialektik der Aufklärung dann ganz offensichtlich wurde von hier Adorno und Horkheimer. Naja, also dieses Fortschrittsstreben hat auch zu Kolonialismus geführt und so weiter. Und mit Freud kam ja dann sozusagen diese Kränkung. Na, vielleicht haben wir nicht ein Ich, sondern vielleicht ist da eine Psychologik, ja, die ein bisschen differenzierter ist. Und da ist ja sozusagen dieses ganze Psychologisieren erstmal so stark geworden, ne? Und erst später haben wir dann so gesehen, ach guck mal, es gibt ja, wir existieren ja als Systeme, aus Systemen. Ja? Und jetzt fragst du mich ja, was ich so will. Ne? Jetzt könntest du ja sagen, ja, gibt es dieses Ich eigentlich? Ne? Ja klar, da gibt es so einen kleinen Martin, der was will. Aber da gibt es natürlich auch einen, der existiert in einem gewissen Zeitstrahl, in einer gewissen Kultur und der erstmal so. Ich kann nur die Gedanken denken, die gerade da sind. Ja, und da kommt sozusagen von den Ahnen und von den ganzen Wissenschaftlern, die vor mir waren, schöne Gedanken und ich kann die schön kombinieren. Ja, aber ich schöpfe ja keine eigenen und die Gedanken sind auch nicht frei, sondern du guckst halt, kriege ich da was Interessantes hin. Ja. Und da ist es vielleicht interessant, dass jeder da ja so eine eigene Form draus macht und wo ich so gemerkt habe, diese ganzen Forschungsarbeiten von Jane Lovinger oder Susan Cook-Reuter, ich finde, das ist Goldstaub. Ja. Kannst aber nicht lesen, weil so wissenschaftlich geschrieben, das musste man so machen und die waren auch gar nicht so interessiert daran, das in die Öffentlichkeit zu bringen. Also, was ist mein Zutun mit Hilfe von Grafik, guten Bildern und auch meinem Erfahrung als Unternehmer? Da zwei Sachen zusammenzubringen, so dass ich mich oft so als Verbinder sehe. Also wie kann ich diese guten entwicklungsorientierten Gedanken, die bei Löwinger aus dem klinischen Kontext kamen und die auch nie gesehen hat, dass das irgendwo anders hingehört, Wie kann ich die vielleicht mit Logiken verbinden, die jetzt 50 Jahre später in Organisationen aktiv sind? Und das ist so, würde ich sagen, meine Vision, da so Teil von zu sein, weil ich sehe, das ist eine Bewegung, in der ich auch stattfinde. Und es geht darum, Leute zu verbinden, die ja oft isoliert sind in den Organisationen, also die entwicklungsorientiert sind und denken, bin ich ja der einzige Jeck, der das sieht? Ja. Und dann zu sagen, nee, guck mal, da gibt es Bücher, die erklären das und die helfen dir, deine Gedanken zu ordnen. Die helfen dir, das, was du sowieso schon weißt, nochmal in so eine Struktur zu bringen, dass du so merkst, ach so, jetzt wird mir klar, warum ich diese und jene Spannung habe. Jetzt wird mir klar, warum ich diese und jene Entwicklung gemacht habe. Und davon Teil zu sein, ja, das begeistert mich. Und deswegen machen wir Communities, deswegen schreiben wir Bücher und machen alles Mögliche. Oder ich führe eben auch Podcasts, ne? Weil das, glaube ich, das ist, was die Welt weiterbringen kann, ganz nach dem Motto von Karl-Heinz Förster, ja, versuch so zu handeln, dass es mehr Möglichkeiten geben wird, ne? Und dass ich in dem Sinne auch optimistisch bin, obwohl ja alles so schwierig scheint und alles unmöglich und die paar Jahre noch und so, glaube ich trotzdem, dass wir gute Hinweise haben, dass wir mit vermehrter Komplexitätsfähigkeit auch ganz viel neue Lösungsräume eröffnen können.
Die wir ganz sicher ja auch brauchen bei den
Ja.
Herausforderungen. Ich habe mich gerade gefragt, als du von den Entwicklungsphasen aus so einer Perspektive eines Kindes bis hin dann zu einem, ich sag mal, reifen Erwachsenen gegangen bist, ob quasi jede Phase durchlebt sein muss, damit man zum einen eine gute Konsistenz hat, also eine psychologische Konsistenz hat, und zum anderen habe ich mich gefragt, ob das immer dann integriert sein muss.
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die oft so gestellt wird, weil ja, auf der einen Seite hört sich das super linear an, ja, auf der anderen Seite inkludiert die erweiterte immer die vorherige. Das heißt, in jedem von uns bleiben die vorherigen Haltungen erhalten. Merkst du ja, wenn die Leute ins Auto steigen und ihren Verkehrstourette kriegen, ja, und zu Schimpfkanonen werden und du denkst so, sag mal,
Ja.
warst du nicht die Person, mit der ich vorhin über Werte geredet habe, ne?
Sehr
Und jetzt
spannend, ja.
bist du dies, ne? Also diese Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit bleibt in uns. Ja, und manchmal ist es so, in bestimmten Rollen entwickelst du dich vielleicht eher weiter. Sagen wir mal, privat, was weiß ich, bist in der Männergruppe, lernst deine Gefühle auszudrücken, deine Verletzlichkeit zu zeigen. In der Organisation machst du es vielleicht lange noch nicht. Da zeigst du vielleicht dich in einer anderen Rolle, ne, und machst dich nicht so besprechbar, ne? Das heißt, es ist so, auch in den Rollen kann es unterschiedliche Reifegrade haben, aber sie sind linear, oder aufeinander folgen, sagen wir mal, ne? Man sagt, so ein Übergang dauert 3 Jahre, keine Ahnung, sagt die Forschung, ne? Und oft sagen die Leute, ja, ich habe dies und jenes, das habe ich nicht gehabt, das habe ich übersprungen, ne? Und da denke ich immer, ja, welche Haltung in dir glaubt, was zu übersprungen zu haben oder übersprungen zu müssen? Ja, weil manchmal, und das kommt auch so ein bisschen, wie diese Haltung erzählt werden, wenn man eben sagt, naja, gemeinschaftsbestimmt, ja, da bist du ja nur so ein Beamter, der nur Ja, Nein kennt und so. Und obwohl die Beamten heute natürlich ganz anders sind, ne? Dann ist schon gut, das in deiner Biografie zu sein, aber viele wollen ja nicht so diese Eigenbestimmung haben, weil das mit Leistungsmensch assoziiert ist, sondern du willst direkt ein total emotionaler, fühlender, diverser Mensch sein, der super empathisch ist, ne? Und dann ist das ja aber auch irgendwie eine karrieristische Vorstellung. Weil es ist doch ganz egal, was irgendein Modell sagt, ja, oder davor gibt, sondern dich eher zu fragen, wo sind deine Reizbarkeiten? Ja, fühlst du dich kompetent? Ist das gut integriert? Fühlst du dich eigenmächtig in dieser Welt? Also hast du diese Selbstermächtigung, ja, dass du nicht mehr Opfer bist? Oder sagst du, boah, ich bin so empathisch, aber die Welt ist so schlecht und dies ist schlecht und das ist schlecht und funktionalisierst dich dann doch wieder? Ja, also dass Ideen aus erweiterten Haltungen genommen werden und dann in frühere Haltungen von den früheren umhüllt werden. Ja, schönes Beispiel ist, sagen wir mal, Gendern. Ja, herrlich, herrlich reizbares Thema, wo der sagt, ja, die ursprüngliche Idee war ja Kategorien auflösen. Anstatt nur Mann, Frau, ja, vielleicht ist ja diverser. Aber wenn wir genau hingucken, ja, ist ja tatsächlich diverser, ne? Was haben frühere rationale Haltungen daraus gemacht? Neue Kategorien. Jetzt haben wir nicht zwei Kategorien, jetzt haben wir 10 Kategorien. Ist ja alles viel zu kompliziert, weil sie kategorisch denken. Ja, und die Idee, dass es um die Auflösung der Kategorien geht und das Menschsein an sich, ja, was hinter den Kategorien ist, in den Fokus kommt, wird verloren. Ja, und plötzlich wird es eine Rechthaberdebatte oder eine Grundsatzdebatte. Ne? Oder wenn du nicht genderst, rede ich nicht mit dir. Oder wenn du genderst, rede ich nicht mit dir. Ja, da gibt es ja in beiden Varianten, ist mir das schon begegnet. Und du denkst, herrlich. Ja, das ist so ein typisches Umhüllungsbeispiel. Oder der, wie hieß er noch, Axel Horneth, so ein Sozialphilosoph, meinte mal, wie die Ideen von Marx umhüllt wurden von dualistischem Denken. Und dann zu Gulags und Kriegen und sonst was geführt haben, obwohl er ja gesagt hat, Mensch, können wir nicht den Kapitalismus weiterdenken, dass wir nicht nur Fortschritt, sondern auch soziale Gerechtigkeit gleich mitdenken. Ja?
Dann mache ich noch mal weiter. Ich habe nämlich noch mehrere Fragen, die mir so kamen, als du erzählt hast, Martin. Ich finde das übrigens sehr, sehr bereichernd. Vielen, vielen Dank. Ich habe mich auch gefragt, wie, also wenn du jetzt gesagt hast, beispielsweise, das muss schon alles durchlebt sein und auch integriert sein. Dann kam mir die Frage, ob es dann tatsächlich auch Dinge gibt, die man da tatsächlich falsch machen kann. Also ich gebe ein Beispiel. Wenn ich erlebe, wie heutzutage Kinder erzogen werden, dann ist da wenig autoritär drin und viel quasi, ich sag mal bewusst, ko-kreativ. Das meine ich auch überhaupt nicht bewertend, sondern ich erlebe nur, dass oft sehr viel Wert darauf gelegt wird, dass beispielsweise Kinder auf Augenhöhe begegnet wird. Und wenn ich jetzt diese Entwicklung, die du eben gerade gezeichnet hast, gehört habe, dann ist diese Entwicklung ja mindestens mal nicht zeitlich linear. Und vielleicht hat das auch Konsequenzen auf die Integration der einzelnen Phasen. Jetzt weiß ich nicht, ob du auf
Ja,
diese Frage antworten
nee,
kannst,
nee,
aber
klar,
vielleicht
auf
hast du
jeden
eine Idee
Fall, auf
dazu.
jeden Fall. Man spricht in dem Kontext auch so von angehaltenen Gefühlen oder Verkapselungen. Das heißt, nehmen wir mal an, gemeinschaftsbestimmt, konformistisch, ja, also wo du ja, nein und so weiter gesagt kriegst, ne? Und wenn ich das, sag mal, ich habe das jetzt sehr katholisch erfahren, ja, mit Sünde und Schuld und Bestrafung, Beschämungsritualen, rausgehen, Ecke stellen, ja, Ohrfeigen kriegen, ja, dann ist das natürlich erstmal eine Erfahrung, wo du denkst, oh, das kann man doch mal netter machen, ja, wenn du irgendwie den Leuten beibringen willst, du gehörst zu unserer Gruppe. Wir wollen dir Zugehörigkeit vermitteln, ja, dann kannst du das eben mit Ohrfeigen machen oder auf eine nette. Ja, und beides führt zu unterschiedlichen Integrationen. So dass mir neulich nochmal eine Teilnehmerin sagte, wenn es um die Kirche ging, hätte ich manchmal einen spöttischen Ton. Ja. Und dann dachte ich so, ja, kommt wahrscheinlich daher. Ja, weil meine Erfahrung damit war nicht so positiv. Und dann rutscht dann noch so ein unintegriertes, angehaltenes Gefühl raus, dass ich irgendwie einen Witz mache oder so. Ne? Weil ich sagen kann, nee, das haben die nicht so richtig toll gemacht. Kann man netter machen in anderen Kulturen. Ne? Jetzt sind wir natürlich auch in so einem Bemühen, und das kenne ich von mir ja auch, und mit meinen Kindern mache ich es anders. Ich habe ja auch 3 Kinder, und dass ich eben nicht so verregelt bin. Und wenn du nicht, dann. Ne? Und da sagte mal meine Tochter zu mir, fand ich ganz süß, Papa, alle haben eine Zeit, wann sie zu Hause sein müssen. Nur ich nicht. Ja? Da war sie so 8.
Sehr
Ja?
schön.
Und dann sage ich, ja, möchtest du denn auch eine Zeit haben? Ja, ich will auch eine Zeit haben. Ne? Dann sage ich, pass mal auf, du bist ab jetzt jeden Tag bitte um 8 Uhr wieder hier. Na, 8 Uhr ist deine Zeit. Merkst du dir das? Ja. Das heißt, sie brauchte diese Strukturen und Rituale, und ich habe ihr zu wenig gegeben. Ja. Also altersgerecht ist das ja durchaus. Dass ich einem selbstorientierten Kind, was vollkommen lost ist in seinen Impulsen, sagen, pass mal auf, die Schuhe und zwar in der Zeit und zwar jetzt. Das kann ich auch total freundlich machen. Und trotzdem kann ich Schwarz-Weiß-Logik situativ anwenden. Anderes Beispiel ist immer, ja, aber in allen Fällen will ich doch nicht rumdiskutieren und so. Ja, natürlich nicht. Ich war früher im Rettungsdienst, im Zivildienst, so Krankenwagen. Da machst du kein Check-in, wenn du da am Unfallort bist, ne? Sondern da wird rumgeschrien, ne? Da wird dir gesagt, oh, mach dies und runter das und jedes. Also wenn es so, das kann krass werden. Das stört aber überhaupt keinen, ja? Weil du weißt, das ist jetzt für diese Logik der richtige Handlungsweg. In der Nachbesprechung sagst du dann vielleicht so, sagst du dann irgendwas, ne? Aber dieses situativ anders führen oder auch eine Schwarz-Weiß-Logik anbieten oder eine Regel anbieten, ist total sinnvoll. Also das wird ja oft so entweder oder gedacht. Ja, also natürlich, wenn jemand kleines Kind ist, dann brauche ich, pass auf, das ist gefährlich, dass die Herdplatte ist warm, tu dies, tu das nicht. Ja, in einer anderen Reifegrad unterhalte ich mich anders. Und man sagt immer, du bist so über ein bis zwei Haltungen anschlussfähig. Also kannst du auch Mitarbeitende zum Beispiel fragen. Möchtest du mit Aufgaben geführt werden? Dann tu dies und abends sage ich dir, ob es richtig oder falsch war. Möchtest du über Ziele geführt werden? Dann sage ich, das ist das Ziel, mach das so und so schnell und wenn du es gemacht hast, kommst du wieder. Oder ich frage, möchtest du über flexible Ziele geführt werden? Das muss fertig sein. Bis dann und dann. Guck mal, wie du das machst. Oder wirst du über Werte geführt? Ja, du weißt schon, wie das geht. Ne? Du kennst ja die Aufgaben, bist kompetent, eigenbestimmt. Mach mal. Und das ist ja in agilen Systemen, hast du alle Logiken in der Gleichzeitigkeit. Ja, dass du also durchaus Leute hast, die sind neu, keine Ahnung, neu im Beruf, die führst du streng mit Aufgaben. Die haben ihre Tickets. Andere schreiben die Tickets, weil sie wissen, weil sie Experten sind, weil sie wissen, wie lange man dafür braucht, weil sie das einschätzen können. Die wollen aber auch irgendwie in ihren Logiken arbeiten. Und andere sagen, oh, wir machen mal die User Story mit den Akzeptanzkriterien, ja, die in einer höheren Komplexität da drauf schauen. Ja, und die nächsten machen die ganzen Budgets und so weiter, die noch in einer höheren Komplexität drauf schauen. Das heißt, wie viel Komplexität mutest du jemandem zu? Und wenn du natürlich einem Kind sagst, du, jetzt wollen wir mal gucken, ein Teil von dir denkt doch sicherlich so darüber, ne? Und wenn du jetzt so deine Gefühle anschaust, könnte es nicht auch sein, dass ein Teil von dir da anders drüber nachdenkt. Wie würdest du das denn jetzt reflektieren? Auch wenn du dir so überlegst, so deine Herkunft und deine Musterhaftigkeit und das System, was wir beide miteinander haben und unsere Hierarchie oder so. Dann würdest du ja sagen, sag mal, geht's noch? Ne? Papa, sag mir, was ich machen soll. Gib mir eine Zeit. Ne?
Herrlich, ja.
Sag mir, wann ich richtig bin und wann ich falsch bin. Ich bin lost. Ne? Und da glaube ich, kann es helfen, auch in der Erziehung. Deswegen bin ich auch ganz froh, viel in Schulsystemen unterwegs zu sein mit diesem Haltungsmodell, weil es hängt auch von dem Gegenüber ab. Ja, und du kannst nicht deine gewaltfreien Kommunikationstechniken von deinem Kind erwarten. Trotzdem kannst du deinem Kind ja Bedürfnissprache und Gefühlssprache beibringen. Ja, aber nicht diese Differenziertheit dann erwarten.
Das fand ich sehr lehrreich, vielen Dank und auch sehr unterhaltsam. Dankeschön. Aber tatsächlich, glaube ich, fällt jedem, der Kinder hat, ein, dass mal so ein Bedürfnis oder so eine Anforderung an einen herangetragen wird, wo man ein bisschen irritiert ist.
Meine Tochter hat mir mal gestanden. Ja, bei uns war ja das ein bisschen zu wenig Struktur, aber bei anderen Nachbarn, die hatten immer so feste Mahlzeiten, saßen dann alle da. Da hat sie immer gedacht, ja, das ist eine richtige Familie. Und ich war natürlich so ein bisschen gekränkt, weil ich so dachte, Mensch, wir waren doch so eine coole, lockere Familie, ne? Und ich wollte es ja nicht so verregelt haben, also als Gegenreflex wahrscheinlich, ne?
Ja.
Aber dann zu sehen, dass sie das im Vergleich, ja, mit anderen dann so, nee, so ist aber richtig. Und das ist vollkommen adäquat für eine 8-, 9-, 10-Jährige gewesen. Und sie hat da sich das an Struktur geholt oder Strukturerfahrung geholt, die dann vielleicht bei uns manchmal in Teilen ja, dann nicht so da waren.
Das finde ich wirklich herrlich. Super.
Ich würde gerne nochmal auf dieses Thema Gemeinsamkeiten und Unterschiedlichkeiten gucken. Also das in Organisationen, wenn wir jetzt über Werte nachdenken und jedes Individuum ja dann mit eigenen Werten noch damit reinkommt, oder auch in Gesellschaften, ist ja, wir neigen irgendwie dazu, häufig auf Unterschiedlichkeiten zu gucken. Also wie kann ich mich positionieren, wie kann ich mich differenzieren, was ist das Angebot, was mich anders macht als die anderen und so weiter. Ich überlege gerade, wie passt das zusammen mit der ganzen Polarisierung, die wir gerade erfahren, die natürlich auch nochmal wieder gepusht wird durch soziale Medien zum Beispiel, wo sich dann Menschen finden, die Gemeinsamkeiten haben, sich dann aber abgrenzen gegenüber anderen. Also wie schaffen wir es da, von dem sehr stark auf Unterschiedlichkeiten zu gucken, wieder mehr auf Gemeinsamkeiten zu gucken, hinzukommen? Die Antwort auf meine Frage sowie viele weitere spannende Impulse zum Thema Haltung, Werte und Emotionen bekommst du im zweiten Teil. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.